Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ja, wenn wir den menschlichen Leib betrachten, dann fallen uns ein paar Körperteile und inneren Organen auf, die absolut notwendig sind zum Leben. Zum Beispiel, wenn das Herz aufhört, das Blut zu pumpen im Leib, dann ist der Mensch schon tot. Oder wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, dann sind wir schon tot. Und es sind gewisse Körperteile, die wir schätzen, weil sie gewisse Funktionen haben, Funktionen, die wir schätzen, zum Beispiel die Fähigkeit zu sehen oder zu hören, mit Händen zu arbeiten und so weiter. Aber es gibt gewisse Körperteile und innerlichen Organen, die wir nicht schätzen, weil wir nicht wissen, was sie alles für uns tun. Es gibt ein Ehepaar, mit dem wir sehr gut befreundet sind. Phil Webb, der war einmal hier vor vielen Jahren, und seine Frau Barbara aus der Gemeinde in Chicago. Barbara leidet seit mehreren Jahren an einer Leberkrankheit. Und durch diese viele E-Mails, wo so Berichte von ihrer Gesundheit, von ihrem Zustand, erfuhr ich, wie wichtig die Leber für unseren Leib ist. Sie hat immer wieder Wasser zugenommen, weil ihr Leber nicht richtig funktioniert hatte. Mehrere Kilo Wasser, und es musste immer wieder von ihrem Leib entfernt werden. Ihre Lungen sind mit Wasser erfüllt worden. Sie ist anfälliger für viele Krankheiten, weil ihr Leber nicht richtig funktioniert. Sie hat Blutvergiftung erlebt, weil ihr Leber nicht richtig funktioniert hatte. Es ist unglaublich. Ich bin kein Arzt, aber ich habe durch diese viele E-Mails verstehen können, begreifen können, wie wichtig die Leber für unseren Körper ist. Vorher wusste ich das nicht. Und es ist öfters erstmal durch eine gewisse Krankheit, dass wir erfahren, wie wichtig ein gewisser Körperteil oder innerlichen Organ für unseren Leib ist. Wir können nicht mal richtig funktionieren, wenn nicht alle Körperteile richtig funktionieren. Und Gott hat den menschlichen Leib geschaffen, genau wie ein Uhrmacher eine Uhr schafft. Er hat alle einzelnen Teile ausgedacht und geplant und dann ins Leben gerufen, als er Adam und Eva damals schuf. Ich bin, wie gesagt, kein Arzt und bin nicht in der Lage, euch zu sagen, genau wie viele Körperteile ein Mensch hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile wir haben. Aber ich habe genug verstanden, um zu wissen, dass jedes Glied im Körper eine wichtige Funktion hat, selbst der Blindarm. Es ist interessant, dass Ärzte stellen fest jetzt, oh, dieses Organ hat doch eine wichtige Funktion, besonders in den Kindern. Leider lernen wir erst gewisse Körperteile schätzen, wenn der Leib nicht mehr richtig funktioniert. Die Korinther-Gemeinde hat es nötig, dass Paulus den menschlichen Leib als Illustration der Gemeinde Jesu Christi verwende, damit auch sie lerne, dass jeder Christ und jede Gnadengabe wichtig sei, wenn die Gemeinde die Funktion in der Welt haben soll, die Gott ihr gegeben hat. Das Problem in der Korinther-Gemeinde war, dass sie gewisse Geistesgaben oder Gnadengaben bevorzugt haben. Sie haben das zum Beispiel in Sprachenreden besonders bevorzugt. Und manche sind deswegen mit ihrer Geistesgabe unzufrieden gewesen und wollten eine andere Gabe haben. Paulus betont in dem Abschnitt für heute, dass jede Geistesgabe wichtig sei. Damit sagt er auch aus, dass jedes Mitglied des Leibes Christi ebenso wichtig ist. Und das ist der Titel der heutigen Predigt. Jeder Christ ist wichtig. Jeder Christ ist wichtig. Selbst wenn wir das nicht immer wahrnehmen. Schlagt bitte 1. Korinther Kapitel 12 auf. Wir wollen zur Wiederholung die ersten 13 Versen nochmal lesen, wo Paulus die Einheit der Gemeinde betont hat. Diesen Abschnitt haben wir letzten Sonntag durchgenommen, aber ich möchte noch mal ein paar Punkte hier betonen, bevor wir die Verse 14 bis 27 gemeinsam betrachten. Kapitel 12, Vers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Erkenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum gemeinen Nützen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib eine ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn mit einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freier, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wir haben diesen Abschnitt letzten Sonntag betrachtet, aber ich möchte am Anfang der heutigen Predigt nochmal kurz die wichtigsten Punkte in diesem Abschnitt betonen. Paulus betont hier die Einheit der Gemeinde. Und das allererste, was er betonen will, wenn er das Thema Geistesgaben anspricht, ist die Tatsache, dass jeder Mensch, der die Umkehr schafft, es durch das Wirken des Heiligen Geistes schafft. Es spricht von der Tatsache, dass die Heiden vorher in ihren Götzenbildern verliebt waren und sie waren verblendet vom Teufel und dass sie diese Umkehr niemals geschafft hätten, wenn es nicht durch die Kraft des Geistes geschehen wäre. Wir singen sogar das Lied, dass der Mensch die Umkehr schafft, wirkt deiner Geist. Und das ist ein wichtiger Punkt in diesem Text. Und so in den ersten drei Verse betont Paulus, dass wenn ein Mensch wiedergeboren wird, dass das allein durch die Kraft des Heiligen Geistes geschehen ist. Ein Mensch kann nicht wiedergeboren werden, es sei denn, er den Heiligen Geist hat und kennt. Und so Paulus führt weiterhin mit diesem Gedanken, indem er betont, dass jeder Christ schon bei der Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Na, ich habe in der Vergangenheit auf Deutsch mich etwas falsch ausgedruckt. Ich habe von der Taufe des Heiligen Geistes gesprochen. Das ist nicht richtig. Dieser Genitiv des Geistes wird in der Schrift nicht bezüglich der Taufe verwendet, sondern mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil der Heilige Geist ist es nicht, der uns tauft. Jesus ist es, der uns mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich möchte zur Klarheit euch bitten, Matthäus Kapitel 3 aufzuschlagen. Denn gerade die Taufe mit dem Heiligen Geist wird so falsch in der jetzigen Zeit in vielen Gemeinden ausgelegt und verstanden. Und sie spalten den Leib Jesu Christi mit ihrer Lehre. Matthäus Kapitel 3, wir fangen an ab Vers 7 zu lesen. Als aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. So hat Johannes der Täufer zu den Pharisäern gesprochen. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zu Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Dreimal in diesem Abschnitt lesen wir das Wort Feuer, und alle dreimal bedeutet es Gericht. In Matthäus Evangelium, wir haben vier Stellen, wo es spricht von einer Trennung. Spreu und Weizen, gute Fische, schlechte Fische, die Schafe und die Ziegen. Es geht darum, dass die Ungläubigen und die Gläubigen getrennt werden. Und sie werden von Jesus entweder mit dem Heiligen Geist getauft oder mit Feuer getauft. Jeder Mensch wird von Jesus Christus getauft. Jeder Mensch wird von Jesus Christus getauft. Entweder mit Heiligem Geist oder mit Feuer. Und so, wenn wir von der Taufe des Heiligen Geistes sprechen, wir reden von einer Taufe mit dem Heiligen Geist. Es ist die Taufe Jesu Christi. Warum will ich das betonen? In unserem Text, in 1. Korinther 12, wird es betont, dass jeder Christ mit diesem Taufe getauft wurde. Sonst gehört er Jesus Christus nicht. Schlagt bitte Römer 8 auf. Wir wollen Vers 9 lesen. Römer 8, Vers 9. Es steht hier, die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, was? Der ist nicht sein. Also um ein Christ zu sein, muss man schon wiedergeboren und mit dem Heiligen Geist getauft sein. Und die Schrift lehrt, besonders in 1. Korinther 12, dass jeder Christ schon mit dem Heiligen Geist bei seiner Wiedergeburt getauft wurde. Sonst ist er nicht von in Adam zu in Christus getauft worden. Und es steht hier, dass es durch die Taufe des Heiligen Geistes, dass wir von in Adam zu in Christus gepflanzt worden sind, versetzt worden sind. Und so ist es durch die Taufe des Geistes, dass Gott uns von in Adam nimmt und uns in Christus versetzt. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil viele in der charismatischen Bewegung lehren, dass ein Mensch kann ein Christ sein, aber immer noch nicht den Heiligen Geist besitzen. Und sie sprechen davon, dass man die Taufe mit dem Heiligen Geist erst nachträglich, nach viel Anstrengung bekommen kann. Wenn man ernst genug ist und genug Glauben hat, dann bekommt man diesen zweiten Segen von Gott. Und diese zweite Segen-Theologie kommt wahrscheinlich aus dem Mittelalter, wo es gelehrt wurde, dass ein Säugling bei der Taufe erstmal gerettet wird und dann mit 14 oder 15 bei Konfirmation empfängt er den Heiligen Geist. Bei die apostolische Kirche hier in Deutschland, neue apostolische Kirche, lehrt genau das. Die lehren, dass wenn die Konfirmation nehmen, die sagen, empfangt den Heiligen Geist. Und sie lehren, dass durch die Händeauflegung der Apostel in der jetzigen Zeit Menschen empfangen den Heiligen Geist. Die sind schon als Kinder errettet worden durch die Wassertaufe, sagen sie. Aber erst spät empfangen sie den Heiligen Geist. Na, es ist klar in Apostelgeschichte 8, dass die Samariter den Heiligen Geist erst nach der Wiedergeburt empfangen haben, diese Taufe des Heiligen Geistes oder mit dem Heiligen Geist. Aber es gab einen guten Grund dafür. Gott wollte, dass Aposteln anwesend sei, wenn die Samariter, die nicht Juden waren, den Heiligen Geist empfingen, damit es bestätigt wird von Petrus und Johannes. Das Gleiche sieht man in Kapitel 11, wo Cornelius, ein Heide, zum Glauben kam und viele beschnittene Juden sind mit Petrus gegangen. Und es steht, die waren außer sich, sie haben gestaunt, dass Gott sogar den Heiden den Heiligen Geist gegeben hat. Warum? Weil sie dachten, dass Gott nur die Juden retten wollte. Und so, es gibt diese eine Ausnahme in Apostelgeschichte 8, aber es gibt einen vernünftigen Grund in dieser Übergangszeit von Israel zur Gemeinde, wo Gott wollte, dass Aposteln anwesend sei bei dem Empfang des Heiligen Geistes, damit es bestätigt wird, damit es keine Spaltung gibt. Damit jeder versteht, dass ob ein Jude oder Heide sei, dass er den Heiligen Geist empfangen hat, wenn er Christ geworden ist. Und das ist der Punkt in 1. Korinther 12, den wir gerade gelesen haben. Lass uns nochmal die Verse 12 und 13 gemeinsam lesen hier. Wir lesen Vers 11 auch mit. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt was jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib eine ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn durch einen Geist oder mit einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freier, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Es ist wichtig für uns an dieser Stelle zu merken und wahrzunehmen, dass ganz unabhängig von unserer Nationalität, ganz unabhängig von irgendwelcher Geistesgabe, wenn wir in Jesus Christus sind, dann sind wir mit dem Heiligen Geist getauft worden. Sonst gehören wir Jesus nicht. Und das ist ein wichtiger Punkt in der jetzigen Zeit. Und so jetzt wenden wir uns zu dem zweiten Hauptpunkt in diesem Abschnitt, nämlich, dass jeder Christ wichtig ist. Jeder Christ ist wichtig. Wenn wir hier weiterlesen ab Vers 14, sehen wir, dass Paulus betonen wird, er hat die Einheit der Gemeinde betont, jetzt will er die Vielfältigkeit des Leibes Jesu Christi betonen. Lass uns ab Vers 14 weiterlesen. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, Vers 14. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib? Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib? Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die Schwäche zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger Ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre, und unsere Nichtanständigen haben größere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge voneinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Wenn wir diesen Abschnitt als Ganzes betrachten, sehen wir, dass Paulus zwei Dinge betonen will. Erstens die Einheit der Gemeinde. Er betont, dass jeder Christ ist durch die Kraft des Heiligen Geistes wiedergeboren, dass jeder Christ ist in Jesus Christus zur Fülle gekommen, wie Paulus auch in Kolosser 2 betont hatte, wo er gesagt hatte, dass die ganze Gottheit wohnt in Jesus Christus leibhaftig. Und er sagt, und Jesus wohnt in uns. Und ihr seid in Jesus zur Fülle gekommen. Euch mangelt nichts, euch fehlt nichts. Und er sagte, einem jedem hat Gott mindestens eine Geistesgabe gegeben. Und daher diese Vielfältigkeit. Aber er sagte, es gibt nur einen Gnadengabengeber. Und dass er es getan hat nach seiner Weisheit, damit der Leib Christi richtig funktionieren sollte. Und so hier wird er dann weiterhin die Einheit der Gemeinde betonen, indem er der Wichtigkeit der Vielfältigkeit betont. Hoffentlich könnt ihr diesen Punkt verstehen. Der zweite Punkt in der Predigt heute ist die Unzufriedenheit im Leib. Unzufriedenheit im Leib. Das sehen wir in den Versen 14 bis 24a. In den Versen 14 bis 19 stellt Paulus fünf Fragen dar. Warum? Paulus will ein Ende von Neid unter den Christen in Korinth machen bezüglich der Geistesgaben. Lass uns diese Frage nochmal kurz anschauen. Hier ab Vers 15, wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Und dann nochmal stellte die Frage in Vers 20, wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Was will Paulus erzielen mit diesen fünf Fragen? Ich glaube, dass Paulus ein Ende von Neid unter den Christen in Korinth machen wollte bezüglich der Geistesgaben. Er will betonen, wie lächerlich und unsinnig zwei Gedanken sind. Der erste Gedanke ist diese Überlegung oder dieses Rühmen eines bestimmten Gliedes über die anderen. Der sagte, das wäre Unsinn, ein Glied zu rühmen über die anderen. Ich werde es nie vergessen, als ich beim Militär war, war ich stationiert auf Hawaii in einer Jagdflugzeuggruppe. Und wir hatten verschiedene Abteilungen. Das war ein F-4 Phantom. Und es hat eine wichtige Funktion. Ich weiß nicht, wie Missiles heißen auf Deutsch, aber Raketen. Und es hatte eine gewisse Verteidigungsfunktion Angriffsfunktion. Und in jeder Abteilung, wir saßen am Tisch manchmal und jeder hat behauptet, dass seine Abteilung wichtiger sei als alle anderen. Die diese Turbinen gepflegt haben, haben gesagt, unsere Aufgabe ist das Wichtigste, weil ohne Motor kann das Ding nicht fliegen. Und sagte, diese Turbinen sind äußerst wichtig. Und dann in diese Hydraulik, die Leute, die für die Hydraulik zuständig waren, die haben gesagt, nein, unsere Aufgabe ist die wichtigste, weil wenn diese Ailerons, ich kann das nicht auf Deutsch sagen, und Flaps, wenn sie nicht richtig funktionieren, kann er nicht steuern, er kann gar nicht fliegen. Und so ging das der Reihe durch. Jeder hat behauptet, dass seine Abteilung und seine Aufgabe das Wichtigste sei. Und ganz zum Schluss, die zuständig waren für die Raketen und Bomben, haben gesagt, ja, was nützt es, wenn das Ding fliegen kann, aber ohne diese Ausrüstung fliegt, dann kann er nichts anrichten, dann kann er seine Funktion nicht erfüllen. Aber der Punkt ist, das ist alles Unsinn, dieses Rühmen. Weil alle Abteilungen sind absolut notwendig, wenn dieses Flugzeug seine Funktion erfüllen sollte. Und so Paulus sagt ja, das ist einfach Unsinn, zu sagen, dass eine Abteilung oder ein Glied wichtiger wäre als das andere. Im Leib Jesu Christi oder in dem menschlichen Leib, wer von uns will auf ein einziges Glied verzichten? Es ist klar, manche Glieder sind lebensnotwendiger als andere. Das heißt, ich kann ohne Haare leben, aber ich kann nicht ohne Lungen leben. Ohne Hände leben, aber ich kann nicht ohne ein Herz leben. Aber die sind alle notwendige und wichtige Körperteile. Vielleicht die Haare nicht so notwendig, aber die Lunge und die Hände und Augen und Ohren und so weiter. Und Paulus hat zwei Beispiele genommen, einfach Augen und Ohren, um zu betonen, dass alle wichtig sind. Jetzt, dieses Schützenheim treibt ein bisschen Konkurrenz mit uns heute. Vielleicht für ein paar Minuten machen wir das Fenster zu. Dann machen wir es gleich wieder auf. Gut. Aber Paulus will hier einfach durch diese Fragestellung betonen, wie unsinnig es sei, ein Glied über die anderen zu rühmen. Alle Glieder sind wichtig, aber manche haben gesagt, meine Gnadengabe und Funktion in der Gemeinde ist wichtiger als deine. Und er sagte, solches Rühmen ist Unsinn. Und dann, die zweite falsche Gedanke ist diese, dass diese Schmollens und Boykotts, kann ich es nur so formulieren, nämlich wenn ich nicht diese Funktion haben kann, dann gehöre ich nicht zum Leib. Wie es hier in Vers 15 und 16 steht. Und ich denke, manche meinen, wenn ich diese Aufgabe nicht haben kann, dann will ich nichts in der Gemeinde tun. Wenn ich diese Funktion nicht haben kann, dann will ich gar nichts tun. Und Paulus sagte, was ist das denn für ein Denken? Das ist Unsinn. Das ist Stolz. Ihr versteht nicht, wer euch diese Gaben gegeben hat. Und das Ergebnis des falschen Denkens bezüglich der Gnadengaben hat ganz schlechte Auswirkungen in der Gemeinde. Erstens, es führte zu einer Überschätzung von manchen Gaben. Das sehen wir in 15 und 16, wo manche, steht, wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Das heißt, der Fuß in diesem Fall schätzt die Fähigkeiten und die Aufgaben von den Händen höher als seine eigene Funktion und seine eigene Aufgabe. Und sagte, wenn ich das nicht sein kann, dann will ich nicht zum Leib gehören. Und Paulus betont hier, dass wenn man nicht richtig denkt über die Geistesgaben, die Gnadengaben und ihre Funktion im Leib Jesu Christi, dass es führt zu einer Überschätzung von manchen Gaben. Und das war der Fall in der Gemeinde zu Korinth. Gewisse Gaben, die Schaugaben waren, die Zeichen- und Wundergaben, die wollte jeder haben, weil damit konnte er auch angeben. Und er konnte eine Selbstdarstellung daraus leichter durchführen. Und so, die waren übergeschätzt. Und dann, es führt auch zu einer Verachtung oder Geringschätzung gewisser wichtigen Gaben, wo es hier in Vers 21 steht, ich brauche dich nicht. Wir lesen hier Vers 21 nochmal, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Aber das tun viele Menschen, wenn sie meinen, dass gewisse Gaben in der Gemeinde zu gering sind, um sie überhaupt zu erwähnen oder zu schätzen. Und wenn man falsch über Gnadengaben denkt, es führt auch zu Unfriedenheit und Neid im Leib. Das heißt, einer sagt, ich will eine andere Gabe haben. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Begabung. Herr, ich will eine andere Gabe haben oder eine andere Aufgabe haben. Weil wenn wir von Gnadengaben denken, müssen wir auch an Wirkungen und Diensten denken. Wenn wir zurückblicken auf Kapitel 12, die Verse 4 bis 6, steht es hier, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von was? Diensten. Und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen. Aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Das heißt, die Geistesgaben sind uns damit gegeben zu gemeinen Nützen. Das haben wir zu Nützen aller. Das haben wir in Vers 7 in diesem Kapitel gesehen. Und so, wir sehen, dass Gott uns diese Gnadengaben gegeben hatte, damit wir eine gewisse Funktion im Leib Jesu Christi haben könnten, damit wir einander erbauen und aufbauen könnten und fördern könnten im Glauben. Und wenn gewisse Gaben gering geschätzt wird oder andere Gaben übergeschätzt wird, dann führt es zur Unzufriedenheit, wo manche Leute sagen, Mensch, ich hätte gerne diese Gabe lieber als die Gabe, die Gott mir gegeben hat. Aber stellt euch vor, dass du zum Geburtstag ein Geschenk bekommst und du packst es aus und bist damit enttäuscht, weil es nicht das ist, was du dir gewünscht hast. Und du schaust dem Geschenkgeber in den Augen an und du sagst, nimm's zurück. Nimm's zurück. Das ist nicht, was ich haben wollte. Das mag unter Menschen noch klappen, aber bei Gott nicht. Und Gott ist es. Es wird dreimal betont in diesem Text. Gott ist es, der austeilt, wie er wollte. Und nach seinem Gutdünken, nach seiner Weisheit tut er das. Wir lesen das in Vers 11, wo es steht, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, was? Wie wir wollen? Nein, wie er will. Und dann nochmal in Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelnen von ihnen am Leib, wie er wollte. Na, es ist so traurig für mich, dass man in der charismatischen Bewegung zum Beispiel hört, dass Gott will, dass alle eine gewisse Gabe haben, dass alle in Sprachen reden, dass alle heilen können und so weiter. Aber das ist nicht, was hier gelehrt wird. Hier steht es, dass Gott teilt einem jeden besonders aus, wie er will. Und nach seiner Weisheit tut er das. Ist da ein Mensch im Leib Jesu Christi, der weise ist wie Gott, als Gott? Ist der eine unter uns heute, der mehr Weisheit besitzt als Gott selbst? Ist der eine von uns, der weiß, wer welche Gabe bekommen sollte? Wenn André und ich entscheiden mussten, wenn jemand Mitglied dieser Gemeinde wäre, welche Geistesgabe er bekommen sollte, oh, das wäre schlimm. Wir werden überfordert. Aber Gott hat die Entscheidung schon getroffen. Schon bei der Wiedergeburt hatte mindestens eine einzige Gabe, mindestens eine, jedem Christ gegeben. Damit sie ausgerüstet sind für den Dienst am Leib. Damit sie eine wichtige Funktion haben. Und das ist so leicht zu verstehen. Ein Kind kann das verstehen, was Paulus hier sagen will, anhand seiner Illustration vom Leib. Wer von uns würde nur ein Ohr sein oder nur ein Auge sein? Er sagte, wenn wir alle nur ein Auge wären, wo wäre der Leib? Und es ist wichtig, dass wir die einzelnen Teile des Leibes nicht geringschätzen und manchen überschätzen. Das ist so wichtig. Und das ist der Punkt, den Paulus hier machen will. Der will betonen, jedes Glied am Leib Christi ist wichtig. Gott teilt die Gnadengaben aus, wie er wollte, und hat jedem Glied im Leib Christi eine wichtige Funktion gegeben, sodass es keine Spaltung im Leib gibt. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt der heutigen Predigt, nämlich ein gesunder Leib nach dem Willen Gottes. Wir haben gerade gesehen, dass Gott teilt aus, wie er wollte. Gott sagt uns hier, dass jedes Glied des Leibes eine wichtige und von ihm bestimmte Funktion hat. Genau wie ein Uhrmacher jedes Teil seiner Uhr bestimmt hat, damit die Uhr richtig läuft, hat Gott jedes Glied im Leib seines Sohnes bestimmt, damit die Gemeinde Jesu Christi gesund und funktionsfähig sei. Und genau wie die Uhr den Uhrmacher Ehre bringen soll, soll die Gemeinde Gott Ehre bringen soll, indem wir das ausführen, wozu er uns auch geschaffen hat. Wir haben eine gewisse Funktion in der Welt. Wir sollen viel Frucht bringen. Und dies zu meinem Vaters Ehre, hat Jesus gesagt in Johannes 15. Gott hat jedes Glied bestimmt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit es keine Spaltung im Leib sei. Lass uns einen Blick auf Vers 24 werfen. Entschuldigung, vorher. Es steht, es spricht von so nicht anständigen und schwächeren Gliedern und so weiter hier. Was ist damit gemeint? Ab Vers 22. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Wohlanständigkeit, unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. Was will Paulus mit diesem Punkt machen? Es kommt hier jetzt zum Schluss von Vers 24. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben. Warum tat er das? Es steht hier, damit keine Spaltung im Leib sei. Was meint Paulus hier, wenn er sagt, dass Gott den Leib so zugefügt hat, damit es keine Spaltung im Leib gäbe? Gott hat den scheinbar unwichtigen Gliedern am Leib mehr Ehre gegeben, damit wir sie nicht geringschätzen. Es gibt Glieder im Leib, die nicht lebensnotwendig sind, aber sie sind sichtbarer. Ein Mensch kann, wie gesagt, ohne Hände leben, aber nicht ohne Lungen. Ein Ausleger sagte, dass jeder vernünftige Mensch sich mehr um sein Herz als um seine Haare kümmert. Man kann die Haare sehen, das Herz kann man nicht sehen. Aber wenn man klug ist, der kümmert sich mehr um das Herz als um die Haare. weil das Herz notwendig ist, obwohl es nicht sichtbar ist. Gott hat die unsichtbaren Organe des Leibes mit Rippen geschützt, weil sie unerlässlich sind. Er tat dies, damit wir sie nicht geringschätzen. Gott hat die Gemeinde so gebaut, dass wir nicht unabhängig voneinander, sondern abhängig sind. Gott will, dass Christen sich umeinander kümmern. Wenn wir aber gewisse Glieder geringschätzen würden, dann gäbe es Spaltung im Leib. Und das ist genau das Problem in Korinth. Das ist der Fall hier. Die Gemeinde war gespaltet. Lass uns noch zwei Bibelstellen in den 1. Korintherbrief betrachten, damit wir sehen, wie gespaltet diese Gemeinde war. Gleich am Anfang in Kapitel 1, Vers 10 lesen wir 1. Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Kapitel 11, die Verse 17 und 18. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es. Und so, wir lesen hier mehrfach, dass aus unterschiedlichen Gründen, dass diese Gemeinde gespaltet war. Und ein Grund dafür war, ist, weil sie gewisse Gaben, Geistesgaben, übergeschätzt haben und anderen gering geschätzt haben. Und es gab Spaltung im Leib aus diesem Grund. Aber wenn wir begreifen, dass jedes Glied in dem Leib Jesu Christi eine wichtige Funktion hat, dann werden wir kein Glied geringschätzen und kein Glied überbewerten, sondern wir werden alle Glieder schätzen und entsprechend pflegen. Nur wenn wir begreifen, dass jedes Glied wichtig ist, wird es keine Spaltung im Leib Christi geben. Gott hat den geringeren Gliedern hier, wie es in diesem Text geschrieben steht, mehr Ehre gegeben, damit die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Das ist eine wichtige Aussage hier. Es steht hier, aber Gott hat den Leib zusammengefügt, Kapitel 12, Vers 24, und dabei dem Mangelhafteren größer Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Das ist eine wichtige Aussage. Was meint er damit? Ich glaube, wir brauchen nicht viel raten hier, denn in den nächsten paar Worten sagt er uns, was damit gemeint ist. Es steht, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Menschen, der aus Versehen einen Finger von seinem rechten Hand in diese Autotür geklemmt hat. Und die Tür war geschlossen. Er konnte die Tür vorher schließen, Tür zugeschlossen, und er konnte seine Finger nicht mehr raus. Aber seine Schlüssel war in seiner rechten Hosentasche. So da musste er mit der linken Hand versuchen, hier rein in der rechten Hosentasche reinzugreifen, seinen Schlüssel rauszufischen. Dabei fiel der Schlüssel aus dem Boden. Da musste ihn nochmal aufheben und mit Zittern und mit Gänsehaut hat er die Tür endlich aufschließen können und seinen Finger befreien. Und was meint ihr? In dem Augenblick litt nur ein Teil seines Körpers, nämlich sein Finger, der eingeklemmt war. Aber sein ganzer Leib hat darauf reagiert. Er musste es befreien. Das ein Glied hat die Aufmerksamkeit des gesamten Leibes gehabt in dem Augenblick. Und so muss es auch im Leib Jesu Christi sein. Es steht hier, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wie ich gesagt habe, in dem Augenblick, wo nur ein Finger litt, hat der ganze Körper sich um dieses ein Glied gekümmert. Und so muss es im Leib Jesu Christi auch sein. Kein Glied wird gering geschätzt, nur weil er eine gewisse Gnadengabe nicht hat, sondern wenn er leidet, wir alle kümmern uns um ihn. Ich habe aus erster Hand letzte Woche ein tolles Beispiel diese Wahrheit gesehen. Linda und ich, wir haben Horst und Christel im Krankenhaus besucht. Und als wir da waren, das war unmittelbar nach seiner Operation, und er sah nicht gut aus. Und ich habe ihn unmittelbar vor der Operation gesehen, und er sah ziemlich gut aus. Nach der Operation, er sah 10 Jahre älter aus. Ich habe ihn fast nicht mehr erkannt. Und wir gingen da rein, und der hat sehr gelitten in der Zeit, der hat Schmerzen. Ich dachte ganz ehrlich, dass er in unsere Gegenwart heimgeht. Es war so schlimm. Und in dem Augenblick dürften wir beobachten, wie Christel seine Hand hielt, ihn gestreichelt hat, und Tränen lief ihr Gesicht runter. Sie hat keinen Schmerzen am Leib gehabt, aber es tat ihr leid, zu sehen, wie er gelitten hat. Und das war für mich so ein tolles Bild von dem, wovon Paulus hier spricht. Sie litt, weil ihr Ehemann litt. Und sie hat mitgelitten. Und das ist, was gemeint hier ist. Aber wie konnte Christel das tun? Was hat sie befähigt, mitzuleiden? Paulus spricht davon hier in Kapitel 13, von der Liebe. Sie liebt Horst und deswegen litt sie mit. Und ich kann euch nur sagen, dass ohne Liebe können wir uns umeinander nicht kümmern. Es wird unmöglich sein. Wir müssen einander lieben, sonst können wir das nicht tun. Paulus sagte aber hier, nicht, dass wir nicht nur mitleiden sollten, sondern wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Vers 26. Wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das ist für manche Christen eine große Herausforderung. Ja, bitte, mach das Fenster wieder auf. Genau. Ich habe Mitleid mit euch. Ein Glied leidet, machen wir das Fenster auf. Aber ich möchte diesen zweiten Punkt genauso stark betonen. Wir haben zum Beispiel zur Weihnachtszeit Astrid eine Kleinigkeit gegeben, ein Blumenstrauß. Es war Bonbons, glaube ich. Aber eine Kleinigkeit gegeben. Warum? Weil wir wollten sie ehren vor der Gemeinde, weil sie jedes Jahr sich um dieses Krippenspiel mit den Kindern kümmert. Und das ist viel Arbeit. Und ich freue mich, dass sie das tut. Und wir wollten ihr ein bisschen Anerkennung schenken. Wir haben neulich Elvira, Michel, weil sie so viel opfert, und weil André bringt so eine große Leistung in unsere Gemeinde ein, dass sie muss auf ihren Ehemann öfters verzichten. Und wir haben ihr zu ihrem Geburtstag einen Blumenstrauß gegeben. Ist es nicht bei jedem Geburtstag, dass wir jemandem einen Blumenstrauß geben? Aber ihr wollten wir das tun. Wir wollten sie verherrlichen, so wie es hier in diesem Text steht. Wir wollten sie ehren. Aber es wäre falsch in dem Augenblick, wenn jemand da saß und sagte, ja, ich diene auch hinter den Kulissen und mir würde kein Blumenstrauß gegeben, und sitzt da und ist, schmollt, genau, weil er nicht geehrt wird. Es ist schade, es ist wirklich schade, wenn ein Glied hinter den Kulissen jahrelang dient und nicht geehrt wird. Es ist schade, es kommt aber leider vor. Aber das ist kein Grund, dass wenn ein Glied geehrt wird, dass man sich nicht mitfreut. Und ich bin mir sicher, dass in unserer Gemeinde, dass als wir Astrid und Elvira geehrt haben, dass ihr euch mitgefreut habt. So soll es im Leib Jesu Christi sein. So soll es funktionieren. Aber wenn gewisse Gaben gering geschätzt werden und gewisse Gaben übergeschätzt werden, dann führt es dazu, dass es Unfriedenheit im Leib Jesu Christi gibt. Und das wollen wir nicht tun. Das Schlusswort. Gott hat den Leib Christi zusammengefügt, wie er ihn haben wollte. Wir entehren Gott, wenn wir mit unserer Geistesgabe unzufrieden sind und Boykott treiben. Wir entehren Gott, wenn wir die scheinbare geringeren Gaben und Diensten geringschätzen. Wir verursachen Spaltung in dem Leib Christi, wenn wir fehlen zu beherzigen, dass jedes Glied am Leib Jesu Christi wichtig ist.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.